Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas 1. Samuel, Erwählung zur Führerschaft.
Da ist auch eindrücklich, wie Samuel zum Volk spricht. Er erzählt ihnen nochmals die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, was man in den Büchern Mose findet. Dann erzählt er ihnen über die Richterzeit, was wir im Buch der Richter finden. Interessant, also das Buch der Richter wird in 1. Samuel bereits vorausgesetzt und daraus erzählt. Und er prangert nochmals Israels Sünde an. 12, Vers 17. Am Schluss, dass das Böse, das ihr getan habt, groß ist in den Augen des Herrn, einen König für euch zu begehren. Und da haben wir wieder das Wort Sha'al, von dem das Wort Saul, Sha'ul herkommt. Aber dann ruft er das Volk auf, ihr habt nun falsch gehandelt, aber jetzt ruft er sie auf zur Treue. Und nochmals gibt es Donner vom Himmel und Regen im Juni. Warum ich weiß, dass es im Juni war, in 12,17 heißt es, ist nicht jetzt die Weizenernte. Ich will zum Herrn rufen und er wird Donner und Regen geben. Nun, die Weizenernte in Israel beginnt mit dem Pfingstfest. An Pfingsten wurden die ersten Weizengarben geschnitten und erst nach diesem Ereignis des Pfingstfestes durfte man im übrigen Israel Weizen schneiden. Also, wir sind in der Pfingstzeit im Juni und die Regenzeit in Israel, die dauert von Ende Oktober, Anfang November bis März. Also im April soll eigentlich der Spätregen da wirklich zum Ende gekommen sein. Und dann kam die trockene Zeit dazwischen. Die Winterszeit ist die Regenzeit. Und um die trockene Zeit. Und dass es da geregnet hat im Juni, das war nun wirklich ein klares, deutliches Zeichen. Es ist also nicht so, wie man hier sagen würde, als Bestätigung wird es dann morgen regnen. Das ist dann weniger eindrücklich, ja? Gut. Aber auch hier haben wir wieder den Donner vom Himmel, was wir schon gesehen haben, wie die Mutter von Samuel von diesem Donner gesprochen hat in 1. Samuel 2, Vers 10. Wir kommen zu Kapitel 13. Immer noch dieser dauernde Konflikt der Philister und Israel. Prinz Jonathan, einer der Söhne Sauls, hat durch einen Überfall auf eine philistäische Aufstellung großen Erfolg. Aber das hat den Zorn der Philister herausgefordert. Es kommt zum Krieg. Und plötzlich hat ganz Israel Angst vor den Philistern. Sie gehen nach Gilgal. Und dort sollten sie warten, bis dann der Prophet Samuel kommt, um ein Opfer darzubringen. Und dann kommt nach 7 Tagen kommt der Samuel nicht. Nun werden sie alle nervös und ungeduldig. Und Saul denkt, ja gut, wenn er nicht kommt, dann bringe ich das Opfer dar. Aber der Prophet Samuel hatte damals nach der Salbung, das war schon mindestens 2 Jahre früher etwa, hat er von diesem Ereignis vorausgesagt. Ich lese aus 10, Vers 8. Und gehe vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Und jetzt haben wir genau diese Situation in 13,8. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Da sprach Saul: Bringt mir das Brandopfer. Und er macht es, und dann kommt Samuel. Vers 11 sagt er: Was hast du getan? Und dann will sich da Saul herausreden. Vers 12: Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe den Herrn nicht angefleht. Und ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Das sagt ihm noch Saul. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast nicht beobachtet das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel bestätigt auf ewig. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht beobachtet, was der Herr dir geboten hatte. Also, Saul hat gegen ein ausdrückliches Gebot des Herrn verstoßen, und das hat ihm diese Verwerfung eingebracht. Und das zeigt es, wie wichtig es ist, auch gerade für Führer im Volk Gottes, dass sie die göttlichen Gebote ernst nehmen. Und ich denke, ja gut, das muss man ein bisschen die Situation sehen, und die Leute werden nervös, und da kann man doch nicht so. Das war ein Grund zur Verwerfung dieses Führers über das Volk Gottes. Es dünkt einem vielleicht hart, aber es ist uns so aufgezeichnet. Sauls Ungehorsam in Gilgal. Sein Königtum soll keinen Bestand haben. Im Weiteren wird gezeigt, die Israeliten hatten damals einen totalen Waffenmangel. War wirklich ganz schlimm. Die hatten kaum Schmiede, die die Waffen herstellen konnten damals. In 1. Samuel 14 sehen wir dann, wie Jonathan, Prinz Jonathan, nochmals einen gewaltigen Erfolg erzielt. In dieser so aussichtslosen Zeit. Aber man sieht, das kommt aus einem Glauben heraus. Ich lese aus Kapitel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug: Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und er hat gewaltigen Erfolg. Also da sehen wir diesen persönlichen Glauben, den Jonathan hatte. Er war nicht sicher, ob der Herr hilft. Aber es war ihm klar: Wenn Gott uns hilft, dann hilft er uns. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt viele Soldaten sind oder nur ganz wenige. Und Gott hat diesen Glauben dann auch bestätigt. Aber wir lesen dann weiter, wie Saul in Torheiten verfällt. In 14,18 lesen wir, in dieser Angst vor den Philistern heißt es da: Da sprach Saul zu Achia: Bringe die Lade Gottes herbei. Jetzt wiederholt er genau den gleichen Unsinn wie in 1. Samuel 4. Jetzt muss die Bundeslade muss her, und da haben wir Erfolg. Das ist wieder abergläubisches Talismandenken. Und eine weitere Torheit, Vers 24, diese Auseinandersetzung mit den Philistern, heißt es: Die Männer von Israel waren aber sehr angestrengt an jedem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise essen wird bis zum Abend und bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Jetzt denkt er, wenn ich da ein rigoroses Fasten durchbringe, dann bringt das Erfolg. Dabei war das Volk erschöpft. Und jetzt drückt er noch das mit dem Fasten durch und denkt, das bringt dann etwas. Und sein Sohn Jonathan hatte nichts davon gehört, von diesem dummen Schwur, und hat dann Honig gefunden im Wald und hat das gegessen. Das wird bekannt. Und Saul ist bereit, dieses Urteil wird ausgeführt, dieser Fluch, wer auch immer gegessen hat. Und es ist das Volk, das dann Jonathan rettet. indem sie einen Gegenschwur machen. Also einen Gegenschwur, wenn Jonathan etwas angetan wird. Und so können sie durch den Gegenschwur, können sie den dummen Schwur von Saul aufheben. Das ist eindrücklich. Also das Volk rettet Jonathan. Aber wir sehen, wie Saul fortfährt mit Dummheiten und auch denkt, irgendwie durch eine Bundeslade oder durch die Technik des Fastens, da kommt dann der Durchbruch. Überhaupt nicht. Die Quelle für einen Durchbruch, die liegt wo ganz anders. Saul hat versagt im Hören auf Gottes Gebote. Im Hören auf die Autorität Gottes in seinem Wort. Dort wäre die Quelle für Gottes Hilfe zu finden. Und nicht in diesen Methoden, oder wie man dem sagen will. Es wird dann weiter berichtet in Kapitel 14, wie Saul zwar viele Feinde besiegen konnte, Vers 47 und 48, so zusammengefasst hatte er manche Erfolge, aber in Vers 52 wird gesagt, es gab eine dauernde Konfrontation mit den Philistern. Und der Streit war heftig gegen die Philister alle Tage Sauls. Und wenn Saul irgendeinen streitbaren Mann und irgendeinen Tapferen sah, so gesellte er ihn zu sich. Also dieses Joch hatte Israel die ganze Zeit durch. Diese Philister waren wirklich das Problem Nummer eins für den Staat Israel, Israels damals. Und wir sehen ganz markante Parallelen zu heute, ja? Und wir sind in der Zeit, wo die Schechina nicht da ist. Und wo man eben mehr auf den starken Mann vertraut als auf Gott. Wir kommen zu Kapitel 15. Da wird ein militärischer Erfolg von Saul berichtet über Amalek. Die Amalekiter, diese alten Erzfeinde seit der Wüstenwanderung. Aber Gott hat gesagt, es soll wirklich ein schonungsloses Gericht geben über die Amalekiter. Aber da hat dann Saul auch nicht darauf gehört. Er hat zum Beispiel das Vieh, hat er verschont, wollte das nicht töten, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Und dann kommt Samuel, 15:22. Und Samuel sprach zu Saul, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Es war ja so, Samuel kam zu Saul und der tat so, wie wenn er wirklich das Gebot Gottes erfüllt hätte. Und dann sagt Samuel, ja und was ist denn da dieses Blöken vom kleinen Vieh? Ja, das sollte ja nicht mehr blöken, wenn die getötet sind. Und dann hat er eine gute Idee, der Saul, Vers 15, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein- und Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das wollten wir brauchen für die Anbetung. Darum haben wir das so gemacht. Und dann erklärt Samuel, du, was soll dieses Worshipen? Das Gehorchen, das ist besser als Worshipen. Aufmerken besser. Wenn kein Gehorsam gegenüber Gottes Wort da ist, dann kannst du das vergessen mit dem Anbeten. Nochmals, Vers 22. Hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Jetzt sind wir wirklich an einem Tiefpunkt angelangt. Und schauen wir mal, wie der König reagiert. Vers 24. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Und Vers 25, und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Das war so schlimm für Samuel, das konnte er nicht leichtfertig sagen, so jetzt ist man mit dir aus. Wenn wir sehen, wie in Vers 10, was vorher geschehen war, da geschah das Wort des Herrn zu Samuel also. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Das war so schlimm für Samuel. Also der hat nicht gesagt, oh, Saul, jetzt kriegst du es mal. Ja? Das war ganz schlimm für ihn, ihm das zu sagen. Aber schau, wenn du nicht auf Gottes Wort gehorchst, dann ist alles andere, das können wir nicht brauchen. Natürlich hatte Gott das Worshipen eingesetzt, die Opfer in 3. Mose 1 und folgende. Das kam von Gott. Aber wenn nicht der Gehorsam gegenüber Gottes Wort vorausgeht, dann verliert das seine Bedeutung und seinen Wert vor Gott. Aber schauen wir weiter. Saul will wirklich Buße tun. Und ich lese Vers 30. Und er sprach, ich habe gesündigt und nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Und Samuel kehrte um, Saul nach, und Saul betete an vor dem Herrn. Woran merkt man, dass das keine echte Umkehr war? Er sagt, ich habe gesündigt, aber im nächsten Satz sagt er, und nun ehre mich. Das ist nicht die Sprache der Buße. Die Sprache der Buße sagt wirklich etwas ganz anderes. Nämlich das, was man bei David findet, nach seinem schweren Fall und dem Ehebruch mit Bathsheba. Er hatte ein Jahr, bis er zur Buße kam. Aber dann kam der Nathan und hat ihm das alles aufgedeckt. Und schauen wir mal, wie David dann reagiert hat in 2. Samuel 12, 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Da fast das Gleiche. Da merken wir einen kleinen Unterschied. Saul sagte, ich habe gesündigt. David sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ihm wurde klar, er hat Gott verunehrt. Nicht nur, ich habe gesündigt, ich habe gegen Gott gesündigt. Und David sagt nichts davon, und jetzt ehre mich vor dem Volk. Und so konnte der Prophet sagen, der Herr hat dir vergeben, aber du musst unter die Zucht Gottes geraten. Damit die anderen Völker dann nicht spotten können und sagen, aha, da kann man das Ehebruch begehen und dann kann man sagen, es tut mir leid und dann ist schon wieder alles gut. Du musst unter die Zucht Gottes kommen. David beugt sich dann auch darunter. Aber es ist wirklich eindrücklich zu sehen, diese falsche Buße bei Saul, diese wahre Buße später bei David. Und noch etwas kann uns auffallen in 1. Samuel 15. Saul spricht immer über dein Gott, dass ich vor dem Herrn deinem Gott anbete. Man kann mal schauen, wo das sonst noch vorkommt bei Saul. Immer wieder sagt er dein Gott. Der Mann hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Der war gläubig, aber der war nicht bekehrt. Ja, war ja nicht ein Atheist, der hat auch Gott angebetet. Man kann Gott anbeten und nicht wiedergeboren und nicht bekehrt sein. Ist möglich. Aber es fehlt auch diese wirklich lebendige Beziehung. Der Herr, mein Gott. Er sagt immer dein Gott. Und das Tragische ist, wie endet in 1. Samuel 31 dann König Saul mit Selbstmord. Ich möchte dazu lesen aus 2. Korinther 7, Vers 10. Da wird darüber gesprochen, es gibt zwei verschiedene Arten von Buße, von Reue. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bei David Leben. Bei Saul Tod. Es endet mit dem Selbstmord. Es ist interessant, das zu sehen mit Pharao in Ägypten, 2. Mose 9, 27 und 10, Vers 16, der sagte auch in gewissen Situationen, ich habe gesündigt. Und er endete dann im Roten Meer. Die Buße der Welt, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und bei Judas haben wir das auch, Matthäus 27, Vers 4. Er kam zu den Hohenpriestern und sagte, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Ich habe gesündigt. Und dann machte er Selbstmord. Es war Betrübnis, aber es war nicht die Betrübnis gottgemäß. Denn die bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Also sehr, sehr ernst, dieses Beispiel. Und auf diesen Tiefpunkt kommt dann Kapitel 16. Gott schickt Samuel zu Isai, um den neuen König zu salben. Die Familie wohnt in Bethlehem, da wo später der Messias geboren werden sollte, in der Stadt Davids. Und Samuel denkt zuerst mal, wahrscheinlich einer von diesen großen Söhnen da, diese tollen Söhne von Isai. Und der Herr sagt, nein, nicht den, nicht den, nicht den. Ich schaue nicht auf das, wo die Menschen drauf schauen, auf das Äußere. Er braucht keinen Großen mehr. Und dann kommt schließlich noch David. Den muss man sogar extra noch holen. An den hat man wirklich nicht gedacht. Das war Nummer 8 in der Familie. Sehen wir also, in den Großfamilien, die Letzten sind nicht einfach nur noch Nummern. Das 8. Kind kann ein König werden in Israel. Ja. Hier in 1. Samuel 16 wird erklärt, David ist der Mann, den Gott erwählt hat. Der Herr ist mit ihm. Vers 18. Er war ein guter Musiker, gleichen Vers, der Rede verständig, er war ein Held. Und in dieser Zeit kommt ein böser Geist von Gott geschickt über Saul. 16, 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn ängstigte ihn. Und seine Beamten sagen, schau, du solltest jemanden aussuchen, der gut Harfe spielen kann und das könnte dir gut tun. Wir wüssten einen, bringen Sie David. Und er spielt und im letzten Vers sehen wir, Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Wie kann man böse Geister mit Musik vertreiben? Das tönt ja recht heidnisch, oder? Es ist aber überhaupt nicht heidnisch. Denn diese Harfen damals, man weiß ja durch die Archäologie einiges über die alte Musik Israels, die hatten so ein paar Saiten, vielleicht 7, 8 bis 10 Saiten. Man hat keine abstrakte Musik gespielt. Wir kennen abstrakte Musik, das heißt Musik nur instrumental, nur Instrumente. Sondern Musik war wesentlich verbunden mit dem Gesang. Was hat David gesungen? David ist der Liebliche unter den Gesängen Israels. Kommen wir dann drauf in 2. Samuel. Er hat Psalmen gesungen. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Das ist effektiv so, wenn wir Gott preisen für seine Güte, für seine Gnade, für seine Erlösung in Christus. Das haben die Dämonen nicht gern. Und so hat Saul dann Erleichterung gefunden. Nicht Heilung, aber Erleichterung. Ich habe das von einem Bekannten, der verstorben ist, so mitbekommen. Er war eingeladen, um Seelsorge zu tun an einer besessenen Frau. Und da kam er zu ihr, dann geriet sie in Trance. Da kam plötzlich so eine Männerstimme aus ihr heraus. Und der Geist hat begonnen, auf meinen Bekannten zu spucken. Und hat gesagt, dich möchte ich quälen und ganz abscheulich. Und die Frau war weg. Und dann sagte er, das kannst du nicht, denn ich bin in Christus. Und der fuhr so weiter. Und dann hat er begonnen, einfach zu beten. Zu danken, Herr, danke, dass ich in Christus bin und fürs Heil begonnen zu danken. Und dann kam die Frau wieder aus der Trance raus und der Geist ist verschwunden. Hat dann geweint und gesagt, die ganze Welt ist voller Teufel. Aber es war schon ein eindrückliches Zeugnis, eben in dieser Konfrontation, da hat er nicht gespielt und da irgendwelches Exorzismuszeugs gemacht, einfach gedankt. Und der Dämon ging dann. Das ist so etwa die Situation hier mit David. Also Töne vertreiben keine Dämonen, das muss man nicht meinen, aus dieser Stelle zu schließen. 1. Samuel 17. Nun, der große Saul, und jetzt kommt noch ein größerer. Die Philister haben einen Riesen, Goliath. Wenn man bei den Maßangaben hier die große Elle nimmt, dann kommt man auf 3,37 Meter. Aber für solche Zwecke wurde wohl eher die kleine Elle verwendet, dann kommt man auf 2,92 Meter. Ist auch nicht schlecht, oder? Auf beiden Seiten waren die Israeliten, ich war mal in dem Tal Ela, da hat man sich das so vergegenwärtigen können, da die Armee Israels, die Armee der Philister. Und dann kommt dieser Vorkämpfer Goliath, der Gott lästert. Und die ganze Armee Israels hat Angst. Saul hat Angst. Und in dieser Situation kommt dann David auf Besuch. Von seinem Vater geschickt. So war die Situation vor 2000 Jahren. Israel war ein Volk, das unter der Herrschaft des Satans litt. Und dann sandte der Vater seinen Sohn in diese Welt, um nach dem Wohl Israels zu sehen. Niemand konnte gegen diesen Goliath, gegen Satan kämpfen. Aber der Herr Jesus ist gekommen. Und wie hat David Goliath besiegt? Er hat ihm einen Stein auf ihn geknallt. Das war so treffsicher, dass er genau in die Schläfe eindrang. Er war aber noch nicht tot. Da fiel er um. Und dann hat David das Schwert Goliaths genommen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Das heißt, er hat mit der Waffe Goliath besiegt. Und jetzt lese ich aus Hebräer 2, wo wir das neutestamentlich übersetzt finden. 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Also Israel waren Menschen von Blut und Fleisch. Hat auch er, der Sohn Gottes, gleicherweise an denselben teilgenommen. Er ist Mensch geworden. Auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft verfallen waren. Genau das. Der wahre David kam und hat durch das Schwert, den Tod, der die Waffe des Satans war, hat er den Satan besiegt. Und damit eben Menschen, die die ganze Zeit in der Angst vor der Macht Satans waren, die hat er befreit. Und so wurde David zum großen Helden. Also da kommt noch ein größer als die Probleme, aber dann kommt ein kleiner, den Gott gewählt hatte, und so wird Goliath überwunden. In Kapitel 18 schließt Prinz Jonathan Freundschaft mit David. Und das können wir so vergleichen, ein Mensch, der zum Glauben kommt und mit dem Messias, mit Jesus Christus, eine Freundschaft schließt. In Johannes 15, 14 bis 15 sagt der Herr Jesus, ich habe euch Freunde genannt, wenn ihr irgend tut, was ich euch geboten habe. Freunde Jesu, wie Jonathan und David. David hat Riesenerfolg beim Volk. Die Frauen, die da Reigen und Gesänge darbringen nach dem Sieg, die rühmen David weit über Saul hinaus. Und wir verstehen, das gab bei Saul massiven Neid. Das hatte einen ersten und einen zweiten Mordversuch zur Folge. Aber in 1. Samuel 19 wird dem Saul vorgestellt, schau mal, welche große Rettung David uns gebracht hat. Und in Hebräer 2, Vers 3 wird gesprochen über die Rettung Jesu, sie wird dort genannt, eine große Errettung. Auch da sehen wir eine schöne neutestamentliche Verbindung. Aber das vergrößert ja nur den Neid von Saul. Es kommt zu einem dritten Mordversuch und David flüchtet zu Samuel. 19, Vers 18. David aber war geflohen und entronnen und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm getan hatte. Ich habe da als Parallelstelle hingeschrieben, Sprüche 17, 17. Also David in der Not geht zu Samuel und erzählt ihm einfach alles. Das ist echte Freundschaft, wo man eben einfach erzählen kann. Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Kapitel 20, David macht ein Bündnis mit Jonathan. Und es kommt zu einem Mordversuch Sauls an Jonathan, weil Jonathan zu David hält. Und nun weiß David, jetzt muss ich endgültig gehen. Und so kommt es zu einem sehr bewegenden Abschied zwischen David und Jonathan. 19, Vers 43. Ich habe aber geschrieben, das war eine verhängnisvolle Trennung. Jonathan hätte mit David in die Flucht gehen können. Dann wäre er nicht in den Krieg umgekommen, im letzten Kapitel. Er hielt zu David, aber ging zurück an den Hof. Und wir können den Schluss ziehen, das war wohl ein Fehler. Er hätte mit David weggehen sollen. Kapitel 21, David kommt zur Stiftshütte in Nof. Es ist gerade Sabbat und David in der Not darf Schaubrote essen, was ja streng verboten war. Nur Priester durften essen, aber hier war es ein Notfall. Das Brotessen an sich ist ja nicht eine Sünde. Aber wir finden hier das Prinzip, dass diese rituellen Gesetze, die sind dem Gebot der Lebenserhaltung unterstellt. Also ist es erlaubt, war es erlaubt, diese Schaubrote zu essen. Und darum war es auch erlaubt, dass der Herr Jesus verschiedene Heilungen am Sabbat durchführte. Weil das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem rituellen Gebot der Sabbatruhe. Übrigens, die israelische Armee würde auch mit Billigung aller Rabbiner am Sabbat Krieg führen. Warum? Das ist auch Bruch des Sabbats, natürlich. Aber das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem Sabbatgebot. Das kann man auch von dieser Geschichte her leiten. Aber wichtig ist zu sehen, dass das Schaubrotessen nicht in sich die Sünde ist, sondern es ist ein rituelles Gebot Gottes. David nimmt Zuflucht bei den Philistern in Gat. Wir können nicht mehr auf alles eingehen, weil wir in ein paar Sekunden am Ende sind. Kapitel 22, David flieht in die Höhle Adullam. Aus dieser Zeit stammen Psalm 57 und Psalm 142. Und dort kommen viele zu ihm, die Probleme haben und Not haben. Die finden bei David Trost. Und so ist der Herr Jesus auch heute eigentlich der verworfene Messias in dieser Welt. Und wer heute zu Jesus Christus hält, der darf bei ihm Trost finden. Das sind die Leute in der Höhle Adullam. Und es waren vor allem Leute, die hatten Probleme, persönliche Probleme. Und es ist tatsächlich so, es sind ganz besonders Leute, die haben Probleme, die kommen zur Bekehrung. Die anderen, die keine Probleme haben, meinen oft, ja, dann brauche ich auch keinen Erlöser. Das ist das Problem. Also, aber der Herr Jesus ist besonders da für Leute, die Probleme haben. Und David bringt dann seine Eltern nach Jordanien und sagt dem König dort, nimm meine Eltern auf, ich möchte einfach warten, bis Gott mir zeigt, wie der Weg weitergehen soll. Er wollte also nicht handeln, sondern er wollte einfach warten, bis Gott zeigt, wie es weitergeht. Eine wichtige Lektion für uns. Wenn wir nicht wissen, wie geht's weiter, dann sollen wir warten, bis Gott uns die nächsten Schritte klar macht. Dann wird ihm durch Prophetie und durch die Urim und Thummim, also dem Brustschild des Hohenpriesters, wird ihm Wegweisung gegeben. Aber da war ein schlimmer Verräter, Doeg der Edomiter. Der hatte David beobachtet und David verraten. Psalm 52 ist als Folge von diesem grausamen Erlebnis geschrieben worden. Und dann kommt es dazu, dass Saul ein Massaker an den Priestern durchführt, und das führt dieser böse Doeg, der Edomiter, durch. Viele Priester, die sich eben zu David gehalten hatten, wurden massakriert. Das war schlimm für David. Dann in 1. Samuel 23 finden wir, wie David weiter in die Flucht geht. Und hier wird er durch die Ziphiter verraten. Eine Folge davon war Psalm 54. Also all diese schweren Erlebnisse, die haben sich an den Psalmen niedergeschlagen. Die Ziphiter verraten David. Aber wir lesen etwas Schönes in 24,16. Da gab es nochmals eine Begegnung zwischen Jonathan. Jonathan suchte David auf in der Not. Und da heißt es, und er stärkte seine Hand in Gott. Ein Freund, der zu ihm hielt. Und dann flüchtet David in die Arava, das ist diese Tiefebene beim Toten Meer. David wird verfolgt, aber plötzlich gibt es einen Philistereinfall und Saul muss mit seiner Armee abziehen und kann nicht mehr David verfolgen. Sehen wir, wie Gott eine Armee benutzen kann, um die Feinde abzulenken zugunsten der Seinigen. Das hat man in der Reformation so eindrücklich erlebt. In der Reformatorenzeit waren die Türken die Gefahr Nummer eins für Europa. Und das hat damals den Kaiser abgehalten vor der Verfolgung der Reformierten und der Unterdrückung der Reformation. Die mussten gegen die Muslime kämpfen, damit Europa nicht muslimisch wurde und dadurch konnte die Reformation weiter aufblühen. Ganz eindrückliche Parallele. Kapitel 24, David in der Oase En-Gedi. Das ist eine herrliche Oase, die muss man unbedingt mal besucht haben. Das heißt Quelle des Bockes. Und dort gibt es auch heute noch viele Steinböcke. Ich kann auf ein paar Meter an die herangehen. Und da kam Saul, verfolgte David, ging in eine Höhle auf die Toilette. Das heißt, er bedeckte seine Füße, das heißt, er ging aufs WC. Oder wenn man auf die Toilette muss, dann kommen da plötzlich die Kleider auf die Füße runter. Ja. Und David gelang es, ein Stück von seinem Kleid abzuschneiden, ohne dass er es merkte. Und dann später zeigt er Saul, wem gehört das? Ah, ich war auf der Toilette und habe es nicht gemerkt. Und David zeigt, schau, wenn ich es wirklich böse abgesehen hätte auf dich, hätte ich dich auf der Toilette umlegen können. Und David übergibt die Rache Gott. Er will sich nicht selber rächen. Und dann tut Saul, er wird ganz weinerlich und sagt, ach, ich habe gesündigt, das war ganz schlimm von mir. Und er kehrt um. Das ist so typisch für Leute, die keine echte Umkehr erlebt haben. Immer wieder, wenn dann etwas geschieht, da können ganz weinerlich werden, aber es ändert nichts. Es ändert nichts im Leben. Dann kommt Kapitel 25, Samuel stirbt. Und da kommt diese Geschichte mit Nabal, der David zur Weißglut reizte. Und fast hätte sich David an ihn gerächt. Nach Kapitel 24, wo er so vorbildlich gesagt hat, ich räche mich nicht an Saul. Das ist Gottes Sache. Und fast hätte er sich da jetzt an einem anderen gerächt. Aber Abigail diese verständige Frau konnte ihn davor bewahren. Nabal heißt übrigens Tor, Gottloser. Und seine Frau war eine so weise Frau. 25, Vers 33. Sie bewahrt David. Wir sehen hier das Problem einer ungleichen Ehe. Der Mann ist ein total gottloser Mensch und die Frau ist so geistlich. Aber die hat dann nicht gesagt, so tschüss, Nabal, wir gehören nicht zusammen. Sie war verheiratet. Und so stand sie zu ihrem Mann. Und sie hat sich auch eingesetzt, dass David dann nicht ihren Mann umbrachte. Aber dann hat Gott eingegriffen und es kam dann zu einem Herzversagen bei Nabal. 26. Wieder wird David durch die Siphiter verraten und David hat Gelegenheit, Saul umzubringen, als er schlief. Hat wieder etwas bei Saul im Lager geholt, ist er damit ab und dann hat er gesagt, Saul, schau mal, jetzt war er nicht auf der Toilette, jetzt war beim Schlafen, ich habe nichts gemacht. Und wieder wird Saul ganz reumütig. Es ist Sauls dritte Buße, die nicht echt war. Es gibt Leute, die bekehren sich dauernd. Und trotzdem brechen sie nicht durch, weil sie auch nicht einen wirklichen Bruch machen in ihrem Leben. 1. Samuel 27, all diese Erlebnisse zermürben David und er sagt, ja, eines Tages wird mich Saul noch umbringen. Er hat so oft die Hilfe Gottes erlebt und dann plötzlich so ein Tiefpunkt. Wahrscheinlich werde ich doch einmal so sterben. Also David hat diese Hochs und Tiefs erlebt in seinem geistlichen Leben. Er nimmt wieder Zuflucht bei den Philistern und bleibt da einige Zeit, ein Jahr und 4 Monate. Kapitel 28, Saul hat schreckliche Angst vor den Philistern und ihrer Bedrohung. Und er befragt Gott und Gott antwortet nicht mehr. 28, Vers 6. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Es ist eigenartig, in 1. Chroniker 10, 13 heißt es, dass Saul den Herrn nicht befragte. Widerspruch in der Bibel? Nein, man muss nur ein bisschen Hebräisch lesen. In 1. Samuel 28, 6 heißt es Sha'al für Fragen. Das ist einfach Anfragen, Informationen einholen. Das hat er gemacht und Gott antwortet nicht. In 1. Chroniker 10, 13, 14 heißt es Darash. Und Darash heißt suchen, ersuchen im Sinn von auch die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat Gott einfach informativ abgefragt und Gott hat keine Antwort mehr gegeben. Und dann ging Saul zu einer Okkultistin. Und ist bereit, den Samuel spiritistisch heraufzuholen. Das ist sich ja gewohnt, solches Zeug zu machen und Dämonen zu holen, die sich dann ausgeben für den Verstorbenen. Und plötzlich kommt da einer rauf. Von unten. Übrigens nicht von oben, von unten. Und die schreit, die Frau. Das war offensichtlich nicht so wie sonst. Die Frau bekommt Angst. Und dann sagt der Mann, was störst du mich in meiner Ruhe? Offensichtlich hat Gott Samuel auferweckt. Ja, sein Körper war ja im Grab. Darum kommt er von unten. Und er sagt ihm eine klipp und klare Prophetie und seinen Untergang voraus. Alles erfüllt sich. Also ähnlich so wie Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, erscheinen konnten. Die kamen als Auferstandene. So kam Samuel als Auferstandener, ging aber wieder zurück ins Grab. Denn auferstehen und nicht mehr sterben, das war erst möglich seit der Auferstehung Christi. Er ist der Erste der Entschlafenen, der aus den Entschlafenen auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt. Samuels Rede erfüllt sich also. 1. Samuel 29. Die Philister machen wieder Krieg gegen die Israeliten. Und durch Gottes gütige Vorsehung wird David bewahrt, dass er nicht auf der falschen Seite mitkämpfen muss bei den Philistern. 1. Samuel 30, die Stadt, die David gehörte, Ziklag, kommt in größte Bedrängnis. Und in 30, Vers 6 heißt es, in dieser Not, die David damals erlebte, heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er musste all diese Erlebnisse durchmachen, dieses Schwere im Leben, damit er dieser Psalmendichter werden konnte. Hätte David das nicht alles erlebt, ja, dann würden die Psalmen eben nicht dieses Gewicht für uns haben. Ja, wir sind dankbar, dass David so viel Schweres erlebt hat. Nur bei uns sind wir nicht. Das ist ja klar. Aber so hat Gott aus dem Bösen Gutes geschafft. Und es gibt Streit unter den Leuten von David. Und da sehen wir in Vers 23, wie David durch tiefes Gottvertrauen diesen Streit schlichten kann. Und dann kommt Kapitel 31. Saul stirbt. Die Betrübnis der Welt gemäß bewirkt den Tod. Aber auch Jonathan stirbt. So tragisch. Und wir werden dann nächstes Mal sehen in 2. Samuel, wie schwer das für David war, dieser tragische Tod von Jonathan. Aber offensichtlich war Jonathan nicht am richtigen Ort. Obwohl er ein wahrer Gläubiger war, der wirklich eine echte, lebendige Beziehung zu Gott hatte. Ja, entschuldigt bitte die kleine Überzeit. Aber wir hatten ja auch zu spät begonnen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den dritten Teil des Themas 1. Samuel, Erwählung zur Führerschaft.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.